Wir fangen trotzdem an, damit wir pünktlich im Programm weiter sind. Und ich übergebe gleich an Sven Böhme vom BKG. Bitte schön.
Ja, wunderbar. Wunderschönen guten Morgen. Ich wollte ein bisschen was erzählen über öffentliche Projekte und Open-Source-Software. Geht das? Sie haben natürlich die ganze Konferenz verfolgt. Natürlich geht das. Es wurden ja viele Vorträge gezeigt, dass Open-Source in der öffentlichen Verwaltung und in Projekten der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird. Mein Fokus ist ein bisschen anderer. Ich werde natürlich zeigen, was wir für ein Projekt haben, also ein Beispiel der GDI.de Test Suite. Wir haben allerdings auch noch den Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir lizenzieren das auch unter Open Source. Müssen wir auch, wir haben ja einiges davon genutzt und möchte jetzt einfach mal zeigen, sind wir denn auch ein wirkliches Open Source Projekt, nur weil wir eine Lizenz haben, die eben unter Open Source ist, und was fehlt eben noch und so weiter. Kurz zur Agenda. Ganz kurz Vorstellung GDI.de, wer es noch nicht kennt, wofür ist es überhaupt gedacht, was sind so die Komponenten, technische Anforderungen bei der Umsetzung, Auswirkungen auf den Betrieb, einfach mal ein bisschen erzählen, was wir, also was das für uns für Auswirkungen hat, Vorstellung der Testsuite, ganz kurz, letztendlich ist egal, was das für ein Projekt ist, es geht ja um das Open-Source-Thema. Dann ganz kurz vorstellen, die Anforderungen der OSGEO. Hat sicherlich der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gehört. Was macht die OSGEO überhaupt? Und inwiefern ist das sinnvoll, die Vorgaben dazu und Anforderungen zu betrachten, wenn man Open-Source-Software entwickelt oder bereitstellt? Umsetzung der Anforderungen durch die GDI-Test-Suite. Da werde ich einfach mal zeigen, wie haben wir es gemacht? Was erfüllen wir noch nicht? Und im Ausblick und Fazit werde ich einfach mal sagen, wo wollen wir noch hin? Was können wir überhaupt noch machen? Genau, die GDI.de hat das Ziel, in Deutschland verteilt vorliegende Geodaten verschiedener Herkunft für verschiedene Anwender interoperabel verfügbar zu machen. Geoportal.de ist Ihnen sicherlich allen ein Begriff. Mit Metadaten hat sicherlich auch der ein oder andere schon mal gearbeitet oder ist irgendwie damit in Kontakt gekommen. Das sind so die Grundlagen, die dahinter stecken. Also die Geodaten, die in den Ländern und Kommunen vorliegen, in einem Portal zu bündeln und das dann auch eben an die EU, an Inspire zu veröffentlichen. Das ist ein Vorhaben von Bund, Ländern und Kommunen. Gesteuert wird das über die GDI.de, die Koordinierungsstelle GDI.de, die bei uns im BKG mitsitzt. Den Betrieb des Ganzen hat das BKG übernommen, über die Verwaltungsvereinbarung der Länder. Da bin ich für zuständig, eben auch für die Testsuite. Wir sichern halt den technischen Betrieb, sind aber auch die Fachverbandsverantwortlichen für inhaltliche und fachliche Fragen. Die Komponenten möchte ich kurz vorstellen. Ich muss da immer mal nach da oben gucken, weil ich es hier nicht sehe. Geodatenkatalog.de als zentrale Metadatenbereitstellung. Werden Sie direkt nicht mit in Berührung kommen meistens. Das läuft das alles im Hintergrund. Das ist eben der Katalog, der alle Dienste und Metadaten harvestet aus den einzelnen Ländern. Das Geoportal.de stellt letztendlich die Metadaten dar, hat eine einfache Suchfunktion, wo Sie eben nach Daten suchen können, können sich dort dann auch in einem Kartenviewer die Ergebnisse anzeigen lassen und so eben die Daten, werden die Daten eben verfügbar gemacht in der GDI.de. Die Testsuite ist eine Plattform zur Prüfung der Konformität der Daten und Dienste, also entsprechen die überhaupt den Anforderungen von Inspire, der GDI.de und der ISO. Die läuft außerhalb des Ganzen, also Geodatenkatalog ist direkt ins Geoportal angebunden. Und die Basis des Ganzen, die Testsuite, läuft nicht direkt dabei. Da können Sie halt im Vorfeld gucken, bevor Sie so einen Dienst da reinstellen. Passt das überhaupt? Ist das alles soweit in Ordnung? Genau. Und dann haben wir noch die Registry, die gerade entwickelt wird. Ist eine übergreifende Verwaltung von Informationen, Namensräumen, Codelisten und so weiter, die auch dann für weitere Fragestellungen zuständig ist. Die ist aber eben noch in der Entwicklung, die wird Mitte des Jahres dann freigeschaltet. Was gab es für Anforderungen im Vorfeld? Also die Entwicklung der Komponenten wurde explizit auf den Einsatz von Open-Source-Software hingewiesen. Also man musste Open-Source-Software verwenden, sowie die Lizenzierung der entstehenden Produkte musste auch in eine Open-Source-Lizenz gestellt werden. Das hatte man im Vorgang so vereinbart, dass das gemacht wurde. Die Vorteile, Kosteneinsparung, Unabhängigkeit vom Anbieter, Erweiterbarkeit und so weiter. Ich meine, ich habe als letztes noch geschrieben, alle anderen Sachen, die Sie in den letzten Tagen sicherlich gehört haben. Da Freitagmorgen noch was Neues zu erzählen, ist wahrscheinlich dann über nicht mehr möglich. Genau. was hat das jetzt für Auswirkungen für uns, für den Betrieb? Also wir müssen ja gucken, dass die Software auch immer wieder auf dem neuesten Stand ist. Wir müssen da Weiterentwicklungen machen. Da hat man sicherlich auch in anderen Bereichen, wenn man proprietäre Software nutzt, die Möglichkeit, sich auf Infoveranstaltungen und so weiter zu informieren. Was gibt's Neues? Dann kann man Update kaufen und so weiter. Für uns ist das, bietet das einfach die Möglichkeit, uns ein bisschen anders sogar noch zu informieren. Ich meine, wir sind auch mit einer gewissen Anzahl von Leuten hier auf der Foskis, arbeiten eben aber auch aktiv an den Projekten mit. Beispiel GeoNetwork, das nutzen wir eben für den Geodatenkatalog. Und da sind wir wirklich aktiv auch mit dabei, da arbeiten wir mit den Entwicklern zusammen, da werden wir immer wieder Ideen reinbringen. Wir werden auch Gelder da, lassen auch Gelder da reinfließen, dass eben Weiterentwicklungen getätigt werden können. Und genau, Einbindung in Arbeitsgruppen, also wir haben nationale Arbeitsgruppen auch zu Metadaten, zu Geodiensten und so weiter. Wir sind auch aktiv beim JRC vertreten, also bei Inspire. Und arbeiten damit, da gibt's jetzt auch für die Testfälle eine Arbeitsgruppe, da arbeite ich mit. Da werden halt die Testfälle, die in den Technical Guidance Dokumenten definiert sind, also die Anforderungen, nochmal genau untersucht. Was muss tatsächlich umgesetzt werden, wie kann man das machen? Und dann werden neue Tests daraus geschrieben. Da sind wir dann aktiv dabei. Ja gut, Präsentation von Ergebnissen auf Messen, Konferenzen und so weiter. Also sehen, beim Amt ist auch tatsächlich Innovation dabei, ist nicht nur langweilig, man kann auch da schön einiges machen. Und da sind wir auch eigentlich ganz gut ausgelastet, macht auch alles Spaß. Also ist schon ganz gut, dass auch eben auch auf Open Source gesetzt wurde. Ja, statt Lizenzierung, Bereitstellung von Geld für die Weiterentwicklung. Wir haben natürlich auch jedes Jahr Gelder zur Verfügung, die wir dann natürlich dafür einsetzen, dass in den Projekten dann auch weitere Entwicklungen stattfinden. Wir haben natürlich immer neue Anforderungen, die durch externe oder durch interne an uns herangetragen werden und die versuchen wir dann eben, wenn wir sie nicht selbst umsetzen können, natürlich auch zu vergeben. Ja, Nutzung von Weiterentwicklungen durch andere ist natürlich das Übliche. Also wir nehmen natürlich gerne das an, was andere entwickelt haben. Wir möchten unsere Sachen aber natürlich auch der Öffentlichkeit und den Nutzern zur Verfügung stellen. Also gerade die Katalogdienste werden natürlich nicht nur von uns genutzt, die werden auch von anderen Ländern und eben auch von vielen Bundesländern genutzt. Also das heißt, da ist eben auch tatsächlich ein Mehrwert dann auch direkt zu erzielen. Ganz kurz zu Test Suite. Warum benötigen wir die Test Suite? Einfach eine kurze Projektvorstellung. Stichwort Interoperabilität. Die muss eben durch Inspire gewährleistet sein, dass ich meine Daten und Dienste austauschen kann. Und dafür gibt es verschiedene Standards und Anforderungen, definiert durchs OGC, Inspire. Die GDIDE hat auch ihre eigenen Anforderungen noch. Und um die zu prüfen, haben wir halt eine Komponente entwickelt, wo ich meinen Datensatz, meinen Dienst prüfen kann, ob er eben konform ist zu den Anforderungen. Genau, was wird dort eingesetzt? Hier haben wir fast der Standard. Programmiersprache Java mit dem Echo 3 Framework, ein Webserver, der Apache Tomcat, Datenbank PostgreSQL, also wir haben jetzt keinen PostGIS-Aufsatz, weil wir keine Geodaten da direkt verwalten. Da reicht Postgres. Und als weitere Software für die Tests, die durchgeführt werden, die vom Team Engine vom OGC, die sich auch gerade im Inkubationsprozess der OSGEO befindet, also auch ein gutes und auch oft genutztes Open-Source-Projekt ist. Das sind die Sachen, die wir nutzen. Das ist jetzt erstmal nichts Neues, haben Sie sicherlich schon oft gehört. Wir haben das lizenziert mit der Mozilla Public License. War ein bisschen dem geschuldet, dass wir geguckt haben, was haben die anderen für Lizenzen und da mussten wir halt eine von denen nehmen oder haben eine von denen genommen. Ist aber ja auch eine gängige Open-Source-Lizenz. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, reicht das? Reicht eine Open-Source-Lizenzierung und das Nutzen von Open-Source-Komponenten wirklich für ein gutes Open-Source-Projekt? Glaube ich, kann man sagen, nicht unbedingt. Also ich denke, die Firmen freuen sich, dass wir das machen und dass wir das nutzen und Geld reinstecken, aber der Anspruch an ein Open-Source-Projekt ist natürlich ein etwas anderer. Das ist die Frage, woher weiß ich das? Wie kann ich mir, wer definiert das überhaupt? Es gab ja auch schon die Diskussion, ist es ein gutes Open-Source-Projekt, ist es ein, wie hast du das genannt, Till? Oder hat er gesagt, gutes Open-Source-Projekt, du hattest gutes, dann hat er, Olaf Knopf was angesagt, aber auf jeden Fall ein Open-Source-Projekt nach verschiedenen Anforderungen. Da gibt es die OSGEO, ich denke, hat von Ihnen vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört, was die machen. Die ist eben eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Förderung von freier und Open-Source-Software in der räumlichen Datenverarbeitung einsetzt. Also ist letztendlich so eine Übergruppierung, die sich die einzelnen Projekte anguckt und dann definiert oder Hilfe leistet, einmal finanziell, organisatorisch und auch rechtlichen Beistand leistet. Und wichtig in meinem Fall jetzt, für meinen Vortrag, ist, definiert Anforderungen an Open-Source-Projekte, damit diese qualitativ hochwertig sind. Also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Open-Source-Projekte, nicht nur im GIS-Bereich, in jedem Bereich, viele in der Version 0.1, aber ein Projekt ist natürlich erst in der Version 1.0 wirklich zu gebrauchen, sage ich mal. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Anforderungen, die das erfüllen muss. Aufnahme einer Software als OSGEO-Projekt erfolgt über einen Inkubationsprozess. Also man muss auch nicht nur sagen, ich habe hier meine Sachen, sondern da muss man eben auch ganz viele Nachweise liefern. Man muss so einen ganzen Prozess eben durchlaufen, der definiert ist. Also Informationen finden Sie auch im Internet. Einfach OSGEO mal eingeben bei Google. Da kommen Sie dann direkt auf die Seite. Steht viel Interessantes drauf. Anforderungen, ich habe mal ein paar rausgeschrieben, so eine kleine Checkliste. Open-Source-Lizenz ist so eine der ersten Anforderungen. Offene Kommunikationskanäle, Mailinglisten und so weiter. Offene Entscheidungsprozesse ist natürlich auch wichtig. Aktive und gemischte Entwicklergemeinde, dass eben nicht eine Firma nur dieses Produkt entwickelt, sondern dass das auch gemischt ist. Offener und dokumentierter Projektcode ist natürlich klar, ich muss ja den Code irgendwie nutzen können und da ist die Dokumentation des Codes auch immer sehr entscheidend. Konfigurationsmanagement, Git, Subversion und so weiter für Weiterentwicklung und auch für Qualitätssicherung natürlich. Ein Ticketsystem oder ein Bug-Tracker ist auch wichtig, damit überhaupt mitgearbeitet werden kann, dass Bugs gemeldet werden können, dass Wünsche formuliert werden können und so weiter. Das läuft natürlich über ein Ticketsystem oder ein Bug-Tracker immer relativ einfach und auch sehr transparent natürlich. Eine Anwender- und Entwicklerdokumentation ist auch klar, dass man die braucht. Und Release- und Testpläne habe ich jetzt mal rausgeschrieben. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Was macht die GDIDE Test Suite? Ich weiß nicht, nutzt von Ihnen jemand die Test Suite? Okay, nicht so viele. Das ist ganz gut, dann kann ich erstmal, sonst hätte ich gesagt, die Leute, die es nutzen, sagen vielleicht, was erzählt er denn für einen Quatsch? Ein Bug-Tracker, Mailingliste habe ich noch nie gesehen. Die gibt es. Die sind leider noch nicht so im Einsatz, wie wir es uns, oder wie ich es mir zumindest wünsche. Da werde ich in den nächsten Wochen einiges noch tun, dass die wiederbelebt werden, aber da kommen wir gleich noch zu. Also wir haben eine Mailingliste, da können Sie sich eintragen, wenn Sie Fragen haben oder über neue Entwicklungen informieren wollen, kriegen Sie dort eben Bescheid, was gerade so passiert oder eben auch Fragen, die gestellt werden. Bug-Tracker haben wir auch. Wenn irgendwie Anforderungen sind, wenn Ihnen auffällt, hier in dem Test ist aber, erwarte ich eigentlich das, kriege aber das geliefert, was stimmt da? Stimmen meine Sachen, stimmen Ihre Sachen? Kann man eben auch nochmal reinstellen, dann wird das von uns auch bearbeitet. Momentan läuft das meiste über unsere Support-Adresse. Da wird dann eine E-Mail geschrieben von meistens auch den gleichen Nutzern. Also das ist ein relativ abgeschlossenes Nutzerkreis, sage ich mal, der sich da intensiv mit beschäftigt. Und meistens läuft das über E-Mail, was natürlich den Nachteil hat, alle anderen kriegen es nicht mit. Das führt dazu, dass wir oft einfach dreimal die gleiche E-Mail bekommen, wenn gerade irgendwas nicht funktioniert. Über eine Mailingliste wäre es natürlich, oder ein Bug-Tracker wäre es natürlich wesentlich einfacher. Da sieht man, kann man kurz reingucken oder kriegt eine Nachricht, dass gerade etwas nicht funktioniert oder dass gerade über dieses und jenes diskutiert wird. Dann haben wir ein Wiki. Also die GDIDE hat sowieso ein großes Wiki aufgebaut, wo viele Informationen über die Geodateninfrastruktur Deutschland ist, wo auch zu jeder Komponente Informationen nochmal sind. Und da hat die TestSuite natürlich auch ihren eigenen Bereich. Da finden Sie dann auch die ganzen Dokumentationen, Anwenderhandbuch, Administrationshandbuch und so weiter. Da finden Sie, haben Sie auch die Möglichkeit, den Code oder die Software, in dem Fall ist es dann nicht der Code, sondern die Software, also die WAR-Datei in dem Fall runterzuladen, um sich da eben eine eigene Instanz aufzusetzen und eine eigene Installation durchzuführen. Wir haben auch ein Git-Repository, da ist der ganze Code dann drin verwaltet und auch die einzelnen Tests, die dazugehören, werden auch dort verwaltet. Also ich meine, Git ist ja jetzt auch in aller Munde und wird, haben wir ja auch schon oft gesehen, GitHub oder Also auch da sind, haben wir uns jetzt vor kurzem dann eben neu aufgestellt, haben das alles, vorher war es in Subversion drin, jetzt haben wir es umgestellt auf Git, um da eben auch die neuesten Entwicklungen wirklich mitzunehmen. Unsere ganzen Komponenten laufen auch auf Linux-Servern. Also wir sind da eigentlich umfänglich im Open-Source-Bereich unterwegs und auch versuchen eben auch die neuesten Entwicklungen tatsächlich dann auch umzusetzen. Ich habe jetzt mal die Checkliste ein bisschen aktualisiert, so wie wir es machen. Also wir haben eine Open-Source-Lizenz, das ist schon mal erfüllt, das war die Mozilla-Lizenz, offene Kommunikationskanäle, Mailinglisten etc. Ich habe einfach mal ein Häkchen gesetzt. Wie gesagt, die müssen noch besser genutzt werden. Offene Entscheidungsprozesse, ich habe es mal ein rotes X gemacht. Also wir haben natürlich wir stimmen uns schon ab, wir stimmen uns auch mit den Ländern ab, was da jetzt neu gemacht wird. Wir stimmen uns mit den Arbeitskreisen ab, die sich zum Beispiel um Metadaten und Metadatenanforderungen oder um Geodienste kümmern, was muss da Neues rein. Aber so ein richtig offener Entscheidungsprozess im Sinne eines Open-Source-Projektes, so würde ich es erstmal nicht nennen. Kann mich auch gern widersprochen werden nachher, aber ich habe es jetzt erstmal so definiert. Aktive und gemischte Entwicklergemeinde haben wir auch nicht. Wir haben halt eine Firma beauftragt, die das umgesetzt hat. Und die Weiterentwicklung folgen auch erstmal darüber. Es ist auch noch nicht so, dass es irgendwie andere Entwickler gibt, die das einsetzen und gesagt haben, hier, ich hätte mal was dazu entwickelt oder irgendwie sowas. Also das gibt's noch nicht. Das ist halt die Frage, können wir das leisten? Wollen wir das uns leisten? Also das Ganze muss ja auch koordiniert werden und so weiter. Also der ganze Prozess, der dahinter steckt, ist natürlich sehr aufwendig. Offener und dokumentierter Projektcode haben wir im Git und Konfigurationsmanagement eben auch über Git, das Git-Repository. Also die Folien werden Ihnen sicherlich auch ausgehändigt im Nachgang. Da können Sie dann auch gerne mal reingucken. Ticketsystem und Bugtracker, die haben wir so halb gemacht. Also es liegt vor, muss aber halt besser genutzt werden. Anwender- und Entwicklerdokumentation, die gibt's. Release- und Testpläne, ja, gibt's auch rudimentär. Okay, was sind die Aufgaben? Ich habe sie ja immer mal wieder schon angesprochen. Also wir müssen auf jeden Fall die Mailingliste wiederbeleben. Das ist für mich natürlich auch einfacher, muss ich nicht jede Frage beantworten. Und so kriegt man die Leute ja auch immer dazu zum Arbeiten oder sie zum Beschäftigen mit den Problemen und so weiter. Also ich weiß nicht, ich bin auch auf anderen Mailinglisten im Open-Source-Bereich. Das ist wirklich teilweise eine wirklich sehr erfrischende, fachlich sehr gute Diskussion, die da geführt wird. Und da würde ich halt auch ganz gerne hinkommen, gerade wenn es so darum geht, dass wir irgendwelche Testfälle, irgendwelche ganz speziellen Anforderungen, die durch die Inspire gestellt werden, testen. Und da hatte jemand eine Frage zu, bin ich auch nicht immer derjenige, der das am besten beantworten kann. Da haben wir halt auch unsere Experten im Haus und in den Arbeitskreisen. Die müsste ich sonst wieder fragen. Und wenn die auf den Listen sind, werden die sicherlich auch sich dann da beteiligen. Ja, Aufsetzen und Bekanntmachen des Bugtrackers. Also außerdem, wir haben einen Bugtracker, über Redmine läuft das Ganze, auch ein Open-Source-Produkt. Das müssen wir aber eben noch ein bisschen mehr bekannt machen und dann die Anforderungen und Bugs darüber sammeln. Das wäre mir halt auch ein Anliegen, dass wir das machen, einfach um dann ein bisschen offener und transparenter zu sein. Genau wie die transparente Release-Planung, die kann man über so einen Bugtracker letztendlich auch ganz gut abfangen. Ja, Zusammenfassung, na klar, wir setzen Open-Source-Software ein. Wir haben eine Lizenzierung mit der Mozilla-Lizenz. Das Projekt ist allerdings nicht als OSGEO-Projekt geplant, war es auch nie und werden wir auch gar nicht leisten können. Aber wir orientieren uns eben ein bisschen an den Anforderungen. Also was kann man alles machen, was sollte man machen? Und die kommen ja auch nicht von irgendwoher, die Anforderungen. Die sind ja, haben sich ja auch Leute nicht irgendwie ausgedacht im stillen Kämmerlein, sondern die haben sich ja auch bewährt in vielen Projekten. Deswegen haben wir gesagt, das ist super. Das klappt ja in den Projekten, die wir nutzen. Wir nutzen ja auch ganz viel, da läuft das ja auch gut. Warum sollen wir unsere Software nicht auch einfach mal so aufbauen? Die technischen Möglichkeiten haben wir. Die personellen haben wir in Teilen auch. Zumindest kennen wir auch notfalls die Leute, die Experten, die da was sagen könnten. Also warum sollen wir es nicht einfach machen? Genau. Also Sie sehen, es ist noch einiges zu tun. Wir haben aber auch schon einiges umgesetzt und wir wollen eben gucken, dass wir das, was wir auch konsumieren, auch eben nach außen weitertragen und dass wir auch so ein bisschen Teil dieser Community werden. Genau. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Sven. Gibt es schon Fragen am frühen Morgen zu diesem eher theoretischen Thema? Ja. Natürlich, ganz hinten.
Aber jemand mit einem Apple muss ich doch nichts beantworten, oder?
Also es ist keine Frage, sondern eine Anmerkung, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, ist ja noch früher morgen, hast du gesagt, so nach dem Motto, man sollte auf die Versionen achten und alles unter 1.0 Version wäre ja quasi Quatsch. Die Aussage halte ich für total gefährlich, weil das ist totaler Quatsch. Es ist wirklich leider so. Also eine Software kann gut sein, ob der Version 0.5 steht oder 0.8 und sie kann auch in Version 36 schlecht sein. Das hat nichts mit diesen Versionsnummern zu tun. Versionsnummern sind so ein bisschen wie Schall und Rauch. Also da würde ich ganz aufpassen, dass man da nicht zu viel reininterpretiert. Ich kann das zum Beispiel sagen, dass für MapProxy haben wir mit 0.8 angefangen, hatten 0.9. 0.9 war 1,5, 2 Jahre alt, hat genau das gemacht, was es soll. Und dann haben wir diese Versionsnummer hochgezählt. Alle Leute haben uns gratuliert. Aber das Ding konnte nicht wirklich viel mehr als vorher. Und da sieht man schon, dass da so ein bisschen auch so ein bisschen Diskrepanz drin ist, dass diese Zahlen, da darf man nicht zu viel Wert drauf legen. Sieht man auch daran, dass jetzt zum Beispiel so Firmen wie Chrome und Firefox ihre Browsernummern so unglaublich schnell hochzählen. Ich glaube, bei Chrome sind wir bei 45, bei Firefox bei 36. Diese Release-Zyklen sind einfach so viel schneller geworden und ich würde nicht so viel auf die Nummern zählen, sondern guck lieber, wie aktiv ist das. Alle anderen Sachen, die du nämlich erwähnt hast, sind viel, viel, viel wichtiger als Nummern.
Ja, das war vielleicht auch etwas plakativ formuliert, klar. Aber ich meine, wenn du aus Anwendersicht guckst und gerade aus der Sicht, in der ich ja jetzt arbeite, dann ist es schon irgendwie ja verwunderlich, wenn das halt, wenn ein Projekt länger in der Version 0.5 ist. Natürlich, wenn es die Anforderungen erfüllt, dann guckt man, informiert sich natürlich auch. Aber man muss sich ja auch immer wieder rechtfertigen. Warum nimmst du denn eine Software, die in der Version 0.5 ist? Es gibt ja auch andere Software, die ist schon wesentlich weiter. Das ist halt einfach nur so ein Argumentationsding, sage ich mal. Also klar. Ja, aber die Frage, aber so 0 irgendwas sieht halt immer schon anders aus als 1.0. Also das muss man einfach sagen, rein aus diesem genau, und das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Also ich bin mir auch, ist auch klar, dass das nicht unbedingt besser ist, aber rein aus dem psychologischen Gesichtspunkt ist das einfach was anderes. Ich kenne ja zum Beispiel auch Software, die nichts kann, veröffentlichen. Ja. Aber die Frage ist, wenn sie alles kann, warum habt ihr sie nicht direkt unter 1.0 dann gesetzt? Warum habt ihr so lange gewartet? Du hast ja gesehen, was das für einen Effekt hatte, oder? Ja, gut. Das ist, wie gesagt, auch eine philosophische Frage. Ich meine, wenn du so einen Prozess von 03, 07, 09, 1.0, hast du natürlich auch einen Prozess durchlaufen, da merkt man, da passiert was. Direkt 1.0 ist natürlich Quatsch. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, das müssen wir nicht jetzt hier klären. Ich weiß, also, ich glaube, wir sind da auf einem Level.
Ja. Gut, danke für die Anmerkung. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich denke, wir brechen jetzt auch dann hier ab, wenn noch Fragen sind. Du bist bestimmt noch den Tag über da und läufst unten rum.
Ja, ich bin noch bis mittags da.
Und dann machen wir hier mal den technischen Umbau und die Platzwechsel im Auditorium. Ja.